Ich arbeite in einem Schnellrestaurant namens McDonald's in einer kleinen Stadt in Kanada. Und lass mich dir sagen, es ist keines von den Guten. Dieser Ort ist voller Drogenabhängiger, Leute, die zu viel trinken und allerlei Unruhestifter. Normalerweise kann ich ziemlich gut mit solchen Situationen umgehen und lasse mich nicht aus der Ruhe bringen. Aber was vor ein paar Wochen passiert ist, hat mir wirklich Angst gemacht. Ich arbeitete gerade im Drive-In-Bereich, wo die Leute ihr Essen abholen. Es ist ziemlich normal, dass manche Männer unhöfliche Bemerkungen machen oder unangemessene Witze reißen, wenn sie mit ihren Autos vorbeifahren, weil sie denken, dass sie damit durchkommen. Aber diesmal fuhr ein Typ vorbei und sagte etwas wirklich Widerliches über meine Lippen. Er wollte, dass ich mich draußen mit ihm treffe, um ihm einen Kuss zu geben. Ich versuchte, so freundlich wie möglich zu sein und bat ihn weiterzufahren, weil er die Autos in der Schlange aufhielt. Er fuhr weg und ich dachte, damit wäre es erledigt. Aber nein, kaum 5 Minuten später kam derselbe Mann zurück und fing an, noch schlimmere Dinge über mich zu sagen. Die Luft fühlte sich plötzlich kälter an und das übliche Geräusch aus der Küche und von den anderen Autos schien zu verschwinden, während ich mich auf seine Worte konzentrierte. Seine Stimme war unheimlich ruhig, aber in seinen Augen lag etwas, das mir den Magen umdrehte. Es waren nicht nur die Worte, die er sagte, sondern die Art, wie er mich ansah, als würde er mehr sehen als nur eine Person, die Fastfood ausgibt. Beim zweiten Mal machte er nicht nur Bemerkungen. Er lächelte auf eine Art, die mir einen Schauer über den Rücken jagte und sagte, »Komm schon, sei nicht so. Ich kann dir eine gute Zeit zeigen.« Seine Hartnäckigkeit wirkte bedrohlicher als zuvor und wie er an dem Fenster stehen blieb, ließ mein Herz schneller schlagen. Ich wollte ihm sagen, er solle nie wiederkommen, aber die Worte blieben mir im Hals stecken. Stattdessen gab ich ihm einfach seine Bestellung und bat ihn erneut, bitte zu gehen. Er lachte, ein kaltes, humorloses Lachen, und fuhr schließlich davon. Den Rest meiner Schicht konnte ich das Gefühl seines Blickes nicht loswerden, noch die Angst, dass er zurückkommen könnte. Ich erzählte meinem Manager, was passiert war, aber sie konnten nicht viel mehr tun, als mir zu sagen, ich solle vorsichtig sein, und boten an, mich am Ende meiner Schicht zu meinem Auto zu begleiten. An diesem Abend lief ich ständig über meine Schulter blickend und erschrak bei jedem Geräusch. Die Angst kam nicht nur von dem, was dieser Mann gesagt oder vielleicht getan hätte, sondern von der Gewissheit, dass ich mich in diesem Moment am Drive-In völlig allein und verletzlich gefühlt hatte. Das war nicht nur ein seltsamer Kunde, es war eine Erinnerung daran, wie viel Dunkelheit sich im Verborgenen halten kann, bereit, im richtigen Moment hervorzutreten. Und als ich unter den schwachen Lichtern des Parkplatzes zu meinem Auto ging, konnte ich nicht umhin, mich zu fragen, ob wirklich alles vorbei war oder ob der wahre Horror gerade erst begann. Nach diesem ersten erschreckenden Moment wurde es noch schlimmer. Er begann davon zu sprechen, all die schrecklichen Dinge zu tun, die er mir antun wollte. Es war wirklich furchtbar, das zu hören. Was er sagte, klang mehr nach jemandem, der absichtlich verletzen will, als nach irgendetwas anderem. Mir wurde richtig übel bei dem, was ich hörte, also fuhr er schließlich weg. Ich sagte meinem Chef schnell, dass ich mich wegen dieses Mannes nicht sicher fühlte und bat darum, eine Zeit lang an einem anderen Platz bei McDonald's zu arbeiten, falls er zurückkäme. Und er kam zurück. Der Kollege, der meinen Platz eingenommen hatte, musste ihn bedienen. Dieser seltsame Mann fing an, viele Fragen über mich zu stellen. Wo ich sei, wie ich heiße, ob er meine Telefonnummer haben könne, ob er wisse, wo ich wohne und wann ich Feierabend habe. Zum Glück gab mein Kollege ihm nur meinen Namen und sagte, dass ich am Tresen sei, bevor ihm klar wurde, dass etwas nicht stimmte, und er aufhörte zu antworten. Doch dann wurde die Situation wirklich beängstigend. Der Mann betrat den McDonald's und ging direkt zu mir an den Tresen. Er fing wieder an, diese schrecklichen Dinge darüber zu sagen, was er mir antun wollte. Ich war völlig aufgelöst, und einige Kunden bemerkten es und sagten ihm, er solle mich in Ruhe lassen. Er hörte nicht auf sie. Als ich versuchte wegzugehen, versuchte er, über den Tresen zu springen, um zu mir zu gelangen. Zum Glück hielten ihn meine Manager und einige Kollegen fest und verhinderten, dass er näher kam. Aber er wehrte sich weiterhin, versuchte mich zu berühren und sich mir zu nähern. Er kratzte sogar meine Kollegen mit seinen langen, schmutzigen Fingernägeln. Jemand drückte den Panikknopf, den wir für Notfälle haben, und der sofort die Polizei ruft. Wir haben ihn, weil die Gegend um unseren McDonald's ziemlich gefährlich sein kann. Die Polizei war schnell da, weil sie immer in der Nähe ist. Sie nahmen ihn fest und entdeckten, dass er viele Messer bei sich trug. Große, kleine, sogar Küchenmesser, die überall an seinem Körper versteckt waren. Während sie ihn abführten, schrie er unzusammenhängende Dinge. Er sagte, er würde jeden Tag draußen auf mich warten und dass wir füreinander bestimmt seien. Er war völlig außer sich. Mein Chef schickte mich in einem Taxi nach Hause und ich habe diesen Mann, sein Auto oder sonst etwas von ihm nie wieder gesehen. Dafür bin ich sehr dankbar. Also, an den unheimlichen Typen vom McDonald's Drive-In, der bestimmt unter starkem Drogeneinfluss stand. Ich hoffe, wir sehen uns niemals wieder. Als ich in der Highschool war, genoss ich es, viele neue Leute kennenzulernen und auszugehen. Jetzt bin ich 20 Jahre alt und obwohl seitdem etwa 5 Jahre vergangen sind, habe ich mein Glück in einer festen Beziehung gefunden. In meinem letzten Schuljahr gab es eine beliebte App, mit der man jemandem Nachrichten senden konnte, ohne seine Identität preiszugeben. In dieser Zeit bekam ich immer wieder Nachrichten von jemandem, der Dinge schrieb wie: Du bist sehr hübsch, ich wünschte, du wärst bei mir. Das war im Sommer 2019. Ich war damals ziemlich beliebt und während diese App in Mode war, ging ich mit einem Jungen namens Mike aus. Ihm war die App eigentlich egal, aber ein anderer Junge, John, begann mir diese Nachrichten zu schicken. Schließlich sagte er mir direkt, dass er es war. Ich fand das interessant. Er teilte seine Musik auf SoundCloud mit mir, die mir ehrlich gesagt am Anfang nicht gefiel. Ich bin der Typ Mensch, der die Dinge beim Namen nennt. Und überraschenderweise schien er das an mir zu schätzen. Nach einem Monat des Gesprächs gab John zu, dass er etwas für mich empfand. In unserem kleinen Dorf kennt man sich entweder über Freunde, soziale Medien oder die Schule. Also hatte ich eine Vorstellung davon, wer John war, obwohl wir uns nie persönlich getroffen hatten. Obwohl ich mit Mike zusammen war, sagte ich John, dass ich Single sei und begann ernster mit ihm zu sprechen. 2 Wochen später trennte ich mich von Mike, weil ich dachte, Gefühle für John zu haben. Einige Wochen nachdem ich mit John zusammengekommen war, verbrachte ich wieder Zeit mit Mike und es passierte etwas zwischen uns. Schuldgefühle plagten mich, also sagte ich John die Wahrheit. Er reagierte, wie viele es tun würden, sagte, er liebe mich immer noch und dass sich daran nichts ändern würde. Aber ich konnte die Schuld nicht abschütteln. Vor allem, weil ich merkte, dass ich noch Gefühle für Mike Amthast hatte, nicht für John. Dann begann John sich sehr seltsam zu verhalten. Er bestand darauf, mir zu vergeben und sagte, es sei egal, aber ich blieb fest entschlossen, die Beziehung nicht fortzusetzen. Unsere gesamte Interaktion dauerte etwa 2 oder 3 Monate. Ich blockierte ihn auf allen meinen Social-Media-Konten, weil ich klar machen wollte, dass ich nichts mit ihm zu tun haben wollte. Trotzdem begann er, neue Konten zu erstellen, um mir zu schreiben. In seinen Beiträgen schrieb er lange Absätze darüber, wie sehr er mich vermisste, was mich wirklich erschreckte, und blockierte diese Konten sofort wieder. Er erstellte mehr als 12 verschiedene Konten, um zu versuchen, Kontakt aufzunehmen. Alle Nachrichten kamen von ihm, in denen er davon sprach, wie sehr er mich vermisste, wie er weinte und tagelang nicht schlafen konnte. Ich ignorierte alles, bis er anfing, meinen Bruder und meine Schwester zu belästigen. Sie erzählten es meinem Vater, der sehr wütend auf mich war, weil ich so viele Probleme verursachte. Ich sagte ihm, dass er mich vergessen würde und nur Zeit brauche, aber ich lag falsch. Im nächsten Jahr und 6 Monaten erstellte er weiterhin neue Konten, nutzte verschiedene Apps und rief mich von temporären Nummern an. Ich wusste, dass er es war und nahm nie ab. Dann drohte er mir, private Fotos von mir zu teilen, wenn ich nicht mit ihm sprechen würde. Zu der Zeit arbeitete ich als Rezeptionistin, bekam Panikattacken und musste nach Hause gehen, weil ich nicht aufhören konnte zu weinen. Für ungefähr einen Monat hörte er auf, dann begann es wieder. Er rief von einer unterdrückten Nummer an. Ich nahm ab, ohne zu wissen, wer es war, nachdem ich eine Zeit lang nichts von ihm gehört hatte, und es war er. Ich verlor die Fassung, bis er anfing zu weinen. Ich sagte ihm, ich würde eine einstweilige Verfügung beantragen, aber dann sagte er, er wolle nur Freunde sein. Da ich schon mit jemand anderem zusammen war, meinem jetzigen Freund, dachte ich, wir könnten vielleicht Freunde sein. Aber er begann, mich zu beleidigen und fragte, warum ich ihn verlassen hätte. Ich merkte, dass ich den Kontakt für immer abbrechen musste. Ich sagte ihm, er sei verrückt, dass er Hilfe brauche, und blockierte ihn sofort. Ich wohne in Mombello und arbeite in Tustin, beginne meine Schichten um 5 Uhr morgens. Jeden Morgen, wenn ich zu meinem Auto gehe, sehe ich an der Straßenecke eine Person mit schwarzem Kapuzenpullover, die mich immer beobachtet. Am Anfang dachte ich nicht viel darüber nach, weil ich es gewohnt bin, in meiner Nachbarschaft seltsame Dinge zu sehen. Aber eines Tages bat ich meinen Nachbarn, einen großen und starken Mann mit mir rauszugehen. Als ich den Typen mit dem Kapuzenpullover wieder sah, rief ich ihm zu, ich hätte eine einstweilige Verfügung gegen ihn, und er rannte weg. Eine Woche lang war nichts von ihm zu sehen, und dann fing es wieder an mit Anrufen von einer unterdrückten Nummer. Ich nahm nicht ab. Seitdem bekomme ich täglich 30 bis 50 Anrufe von ihm. Es war schwierig, eine einstweilige Verfügung zu bekommen, da ich einen vollen Terminkalender habe. Seine Sprachnachrichten variieren. Einige sind Lieder, andere Schreie und wieder andere sind Tränen, in denen er sagt, ich sei seine erste Liebe gewesen. Das wiederholte sich selbst, nachdem ich meine Nummer 2-mal geändert hatte. Er findet immer einen Weg, mich zu kontaktieren. Diese Situation wünsche ich niemandem. Ich will einfach nur in Frieden leben. Im Jahr 2020 waren mein Freund Alex und ich 20 Jahre alt. Wir hatten gerade beschlossen, zusammenzuziehen und zum ersten Mal die Häuser unserer Eltern zu verlassen. Voller Vorfreude auf unser neues Leben wählten wir eine kleine Wohnung im Erdgeschoss mit einem zusätzlichen Zimmer für einen zukünftigen Mitbewohner. Sie lag in der Nähe unserer Universität, in einem großen Gebäudekomplex und erschien uns perfekt. Doch wie sich herausstellte, war der Ort nicht so gut. Die ersten Monate fühlten sich wie ein Traum an. Jeden Abend fuhren wir mit dem Fahrrad los, um etwas zum Knabbern zu holen, und fühlten uns völlig sicher. Dann begannen die Probleme. Jemand brach in unser altes Auto ein. Sie schlugen das Fenster ein und stahlen unser geliebtes GPS, das wir Bea nannten. Wir informierten die Polizei und den Hausverwalter über den Vorfall. Der Verwalter sagte einfach, das ist nicht unser Problem, und zeigte kein Interesse. Nicht lange danach, als wir im Bett lagen, sah ich etwas draußen vor unserem Fenster sich bewegen. Unser Bett stand direkt darunter. Schnell stand ich auf, um durch die Jalousien zu schauen, und sah eine geduckte Gestalt. Es schien ein Mann mit weiter Kleidung und einem Hut zu sein. Er schien einem Geräusch zu lauschen, vielleicht versuchte er hineinzugucken. Ich war zu verängstigt, um weiterzuschauen, aber Alex tat es. Allerdings konnte er ihn nicht klar sehen. Der Mann ging nicht weg, obwohl er wusste, dass wir da waren. Wir riefen die Polizei und der Mann verschwand nach etwa 15 Minuten, kurz bevor die Polizei eine Stunde später eintraf. Sie sagten, sie würden die Gegend absuchen, doch der Mann war bereits weg. Diese Person kam in den folgenden Monaten mehrere Male pro Woche zurück. Es spielte keine Rolle, ob es kalt war oder regnete. Jedes Mal, wenn wir ihn sahen, riefen wir die Polizei, doch es brachte nichts. Mit der Zeit gewöhnten wir uns daran, beobachtet zu werden. Nachdem lange nichts Schlimmes passierte, dachten wir, er sei vielleicht nur neugierig oder hörte zu, anstatt etwas Schlimmeres zu planen. Er blieb immer ungefähr 15 Minuten dort stehen und ging dann wieder. Das Schlimmste für mich war, dass ich nie sein Gesicht sehen konnte oder wusste, wer er war. Er versteckte sich immer gut, sodass wir ihn im Dunkeln kaum erkennen konnten. Die Situation fühlte sich an, als würden wir von einer mysteriösen, gesichtslosen Gestalt belästigt, die sich draußen duckte und uns beobachtete. Um diesen unheimlichen Besucher zu vergessen, kauften wir dicke Vorhänge für unser Schlafzimmer, sodass wir nicht mehr nach draußen sehen konnten und hoffentlich auch er nicht mehr hinein. Ein Teil von uns wollte ihn ignorieren und hoffte, dass er nicht existierte, wenn wir ihn nicht sahen. Die Polizei half uns überhaupt nicht, daher schien es die einzige Option zu sein, so zu tun, als gäbe es ihn nicht. Mit immer geschlossenen Vorhängen begannen wir, den Mann draußen zu vergessen. Zu diesem Zeitpunkt war Alex' jüngere Schwester Emma bei uns eingezogen. Sie war stark und unabhängig, deshalb machten wir uns keine großen Sorgen, sie allein zu lassen, als Alex und ich eine kurze Reise planten. Emma wusste von dem Mann, der uns störte, aber sie schien sich nie ihrem Fenster zu nähern. Außerdem hatten ihr Zimmer und das Wohnzimmer nicht die dicken Vorhänge wie unser Schlafzimmer. Nach unserer Reise kehrten wir nach Hause zurück. Das Erste, was Emma uns erzählte, war, dass unser Freund während unserer Abwesenheit vorbeigekommen war. Wir waren schockiert. War es derselbe Mann? Sie erklärte, dass sie eines Nachts im dunklen Wohnzimmer Videospiele spielte, als plötzlich jemand am Fenster erschien, mit einer Taschenlampe hineinschien und gegen das Glas schlug. Sie schrie, rannte ins Bad, schloss sich ein und rief die Polizei. Aber wie zuvor kamen sie zu spät und der Mann war schon weg. Das machte Alex sehr wütend. Der Mann wurde immer dreister und machte nun auch seiner Schwester Angst. Emma hatte uns während des Vorfalls nicht angerufen, wahrscheinlich weil sie wusste, dass wir sofort zurückkommen würden, und wartete, um es uns zu erzählen. Alex beschloss, sich selbst darum zu kümmern, trotz meiner Bedenken. Ich hatte Angst, dass der Mann bewaffnet sein könnte, aber Alex war entschlossen. In dieser Nacht ließen wir die Vorhänge offen und erwarteten seine Rückkehr. Gegen 1 Uhr nachts kam er wieder. Alex ging ruhig mit einem Baseballschläger in der Hand hinaus. Ich versteckte mich im Schlafzimmerkleiderschrank, das Telefon griffbereit, um den Notruf zu wählen, voller Angst, was passieren könnte. Ich hörte, wie Alex hinter dem Gebäude einen schrecklichen Schrei ausstieß, gefolgt vom Geräusch, wie der Mann stolperte und floh. Alex jagte ihm nach, immer noch schreiend. Als er zurückkam, lachten wir darüber, wie er den Mann erschreckt hatte, der uns monatelang gequält hatte. Es war beruhigend, ihn ängstlich fliehen zu sehen. Das war das letzte Mal, dass wir den Mann sahen. Wir ließen sogar die Vorhänge offen, um zu sehen, ob er zurückkam, aber er kam nie wieder. Ich hoffte, ihn niemals persönlich zu treffen. Später wurde in unsere Wohnung und die eines Nachbarn eingebrochen, doch wir konnten nicht sicher sagen, ob es derselbe Mann war. Die Polizei schien es nicht zu interessieren, und die Überwachungskameras im Gebäude funktionierten an diesem Tag nicht. Wir beschlossen, vor Vertragsende auszuziehen, müde davon, an einem Ort zu leben, der sich unsicher anfühlte. Ich bin eine 28-jährige Frau, die in einem kleinen schottischen Dorf lebt. Hier ist eine seltsame und beängstigende Geschichte, die ich zum ersten Mal teilen möchte. Als meine Cousine und ich 14 Jahre alt waren, begannen merkwürdige Dinge zu passieren. Meine Cousine hatte gerade einen neuen Computer geschenkt bekommen und darauf MSN installiert, ein damals beliebtes Chatprogramm. Sie fügte viele Leute hinzu, die sie nicht kannte, einfach aus Spaß. Darunter war ein Junge, der behauptete, Mike zu heißen, 15 Jahre alt zu sein und in einem Dorf nicht weit von London, England, zu leben. Sie chatteten jeden Tag. Sie tauschten einfache Fotos und Geschichten über ihr Leben aus und wurden schnell das, was man Online-Freunde nennen könnte. Doch bald gestand Mike, dass er tatsächlich 1 Jahr älter war, 16, und sagte, es tue ihm leid, dass er gelogen habe. Meine Cousine entschied, dass es keine Rolle spielte und sprach weiter mit ihm. Mike wusste, dass der Geburtstag meiner Cousine näher rückte und bot an, ihr ein Geschenk zu schicken. Neugierig und ein wenig aufgeregt willigte sie ein. Als das Paket ankam, war es voller Gaben. Ein neuer MP3-Player, ein großer Plüschtier, Filme, Musik-CDs, modische Kleidung und Süßigkeiten. Sie musste sich schnell eine Ausrede für ihre Eltern einfallen lassen und behauptete, sie habe die Sachen bei einem Schulwettbewerb gewonnen. Das Verschenken von Geschenken wurde für ihn zur Gewohnheit. Mike erklärte, er habe einen gut bezahlten Job, trotz seines jungen Alters, und könne sich das alles leisten. Die Zeit verging und Mike sagte, er wolle sie besuchen. Meine Cousine willigte ein. Doch kurz vor dem Treffen offenbarte er, dass er tatsächlich 21 Jahre alt sei, ein eigenes Auto und einen Vollzeitjob habe. Trotz der Überraschung störte es meine Cousine nicht und sie wollte ihn immer noch treffen. In dieser Nacht rief ich sie an, um zu fragen, wie es gelaufen war, aber sie erzählte mir nicht viel. Nur wenige Tage nach diesem Anruf erhielt ich eine Freundschaftsanfrage von Mike selbst. Ich nahm sie an, neugierig auf seine Version der Geschichte. Er sagte, meine Cousine habe plötzlich aufgehört, mit ihm zu sprechen, und er verstehe nicht, warum. Ich hatte keine Antwort für ihn, aber es dauerte nicht lange, bis wir regelmäßig zu chatten begannen. Zu meiner Überraschung fand ich ihn wirklich lustig und unkompliziert. Als ich meiner Cousine erwähnte, dass ich mit Mike in Kontakt stand, wurde sie nervös und flehte mich an, die Kommunikation abzubrechen, ohne mir einen Grund zu nennen. Ihre Beharrlichkeit verwirrte mich, aber sie weigerte sich, weitere Erklärungen abzugeben. In dieser Nacht erzählte ich Mike, was meine Cousine gesagt hatte. Er bat um einen Telefonanruf um die Sache zu besprechen, in der Hoffnung, Missverständnisse auszuräumen. Seine Stimme war höher, als ich erwartet hatte, fast angespannt. Er erklärte, ein Unfall in seiner Jugend habe seine Stimme verändert, was bei mir Mitgefühl weckte. In der Annahme, dass dies meine Cousine erschreckt hatte, setzte ich unsere Freundschaft fort. Dann kam ein großes Paket im Haus meiner Cousine an, adressiert an mich. Darin fand ich eine Reihe von Geschenken. Band-T-Shirts, Musik-CDs, modische Sneaker, Bücher, einen iPod und etwas Bargeld. Es war wie aus einem Film, in dem ein Mädchen unerwartete Gaben erhält. Überwältigt und geschmeichelt rief ich Mike an, um mich zu bedanken. Unser Gespräch zog sich über Stunden hin und am Ende schlug er vor, ihn zu besuchen. Wieder besseres Wissen willigte ich ein. Als meine beste Freundin von meinen Plänen hörte, äußerte sie große Bedenken und bestand darauf, mich zu begleiten. Wir vereinbarten ein Treffen mit Mike nicht weit von seinem Wohnort. Während wir warteten, stieg unsere Anspannung mit jeder Minute. Schließlich raste ein blauer Volkswagen Golf heran und bremste abrupt. In diesem Moment überkam mich ein Gefühl des Grauens. Die Person, die aus dem Auto stieg, sah überhaupt nicht aus wie der 21-Jährige, den wir erwartet hatten. Er war deutlich kleiner, und als er heraustrat, umfing uns eine Welle unverkennbaren Schreckens. Das war nicht die Person, die wir treffen wollten. Der Mann, vollständig in Jeans gekleidet, hatte tiefe Narben im Gesicht, möglicherweise von Verbrennungen, was ihm ein furchterregendes Aussehen verlieh. Er war eindeutig viel älter als behauptet, wahrscheinlich um die 50 oder 60, was unsere Angst noch verstärkte. Wir versuchten, ruhig zu bleiben, begrüßten ihn und schlugen einen Spaziergang vor. Während wir gingen, tauschten meine Freundin und ich besorgte Blicke aus und beschlossen, wortlos zu fliehen. Wir schmiedeten einen Plan unter dem Vorwand, eine DVD bei meiner Freundin abzuholen, zu entkommen. Als wir die Haustür erreichten, brach unsere Fassade zusammen und wir rannten hinein, ließen den verwirrten Mann allein draußen zurück. Drinnen erklärten wir ihren Eltern mit Tränen in den Augen hastig die Situation und baten sie, uns zu verstecken. Wir verriegelten die Türen und flohen durch den Hinterhof, über Zäune und durch Nachbargärten bis zu einem Waldstück, das zu meinem Haus führte. Dort versteckten wir uns, was sich wie eine Ewigkeit anfühlte, mieden Straßen und blieben außer Sicht, aus Angst, er könnte nach uns suchen. Währenddessen gingen Mikes Anrufe unbeantwortet durch und jedes Klingeln steigerte unseren Schrecken. Schließlich erreichten wir mein Haus und ich rief sofort meine Cousine an, um Antworten zu verlangen. Sie kam und wir vier verbrachten die Nacht zusammen, mit dem Versprechen, in den nächsten Tagen eng beieinander zu bleiben. Trotz Mikes anhaltender Versuche, Kontakt aufzunehmen, ignorierten wir ihn und mit der Zeit hörten die Anrufe und Nachrichten auf. Wir waren zu verängstigt, um darüber zu sprechen, und behielten den Albtraum für uns. Monate später, während eines Trips nach Blackpool mit meiner Freundin und ihrer Familie, erhielt ich eine beunruhigende SMS von Mike. Er behauptete, mich gesehen zu haben und beschrieb sogar meine Kleidung als Beweis. Verängstigt drohte ich, die Polizei zu rufen, was ihn vorerst abschreckte. Doch dann tauchte eine Notiz in unserer Unterkunft auf, zusammen mit einem verstörenden Geschenk von 500 Pfund als Schweigegeld, das wir unüberlegt annahmen. Nach einem Jahr Stille tauchte Mike wieder auf, mit einem beunruhigenden Foto von sich und einer Nachricht, in der er meiner Cousine und mir die Schuld gab, sein Leben ruiniert zu haben. Schließlich entschieden wir uns, unseren Familien davon zu erzählen und die Polizei einzuschalten. Die Situation eskalierte, als er behauptete, meiner Cousine ein Auto hinterlassen zu haben, mit detaillierten Beschreibungen und Dokumenten. Die Polizei griff sofort ein und stellte fest, dass das Auto auf den Namen Pamela Halligan registriert war, ein Name, den Mike zuvor unter tragischen Umständen erwähnt hatte. Die Erkenntnis, dass Mike uns all die Zeit beobachtet hatte, jede unserer Bewegungen kannte, ohne dass wir es wussten, war entsetzlich. Trotz aller Bemühungen, mehr über ihn herauszufinden, blieb seine wahre Identität ein Rätsel. Die Angst und Unruhe, die er in uns auslöste, hält bis heute an eine ständige Erinnerung an das Erlebte und die düstere Gestalt, die unser Leben eine Zeit lang heimsuchte. Als ich 38 Jahre alt war, ging ich nach einem wirklich schlechten Tag in der Autowerkstatt am Lucky Spin Casino vorbei. Es war gegen Mitternacht und ich wollte einfach ein bisschen Dampf ablassen mit ein paar Spielen. Der Ort hatte die übliche Atmosphäre eines Casinos zu später Stunde. Das leise Summen der Spielautomaten, das Flackern der Lichter, der Geruch von Zigarettenrauch und abgestandenem Bier in der Luft. Ich spielte ein paar Runden an den Centspielautomaten und am Anfang lief es nicht so gut, aber dann hatte ich eine Glückssträhne. Ich gewann etwa $180 an den Automaten und beschloss, mein Glück an den höher gesetzten Maschinen an der Rückwand zu versuchen. Der Bereich war ruhiger, weniger Leute in der Nähe. Nur ein paar ältere Männer, die tranken und starr auf die Bildschirme schauten. Dann setzte sich eine dunkelhaarige Frau an den Automaten neben mir und begann ein Gespräch. Sie hatte langes, glattes Haar, das ihr über die Schultern fiel, roten Lippenstift und eine eng anliegende schwarze Jacke. Sie sagte, sie heiße Carmen und hatte einen Akzent, vielleicht Spanisch oder so ähnlich. Sie lächelte viel, aber ihr Blick war scharf, als ob sie auf jedes Detail dessen achtete, was ich sagte. Sie fragte mich mehrmals, wie mein Glück an dem Abend sei und ob ich oft käme. Anfangs wirkte das Gespräch normal, einfach zwei Leute, die spät nachts spielten, aber die Art, wie sie sich zu mir lehnte, wenn ich antwortete, ließ mich fühlen, als würde sie alles, was ich sagte, genau abspeichern. Ich erzählte ihr, dass ich in einer Autowerkstatt arbeite und allein in einer Wohnung in der Innenstadt wohne. Sie nickte, als wäre sie wirklich interessiert, stellte weiter Fragen und lachte über meine dummen Kommentare. Alles wirkte locker und beiläufig, aber auch so, als hätte sie einen Zweck, dort zu sein. Carmen bekam ungefähr alle 10 Minuten Anrufe. Sie ging zur Seite, lief am Rand der Automatenreihe entlang und sprach auf Spanisch mit jemandem, den sie Rico nannte. Ich verstand nicht, was sie sagte, aber ihr Ton wechselte zwischen sanft und scharf, als würde sie etwas melden. Wenn sie zurückkam, hatte sie immer mehr Fragen über mich. Es war kein einfaches Gespräch mehr. Sie wollte wissen, ob ich ein Auto habe, ob ich allein wohne, wie viel Geld ich normalerweise bei mir trage. Ohne nachzudenken erwähnte ich, dass ich gerade eine Prämie bei der Arbeit bekommen hatte. Etwa $2000. Ihre Augen leuchteten auf, als sie das hörte, und sie zeigte viel mehr Interesse am Gespräch. Sie lehnte sich mehr zu mir, legte sanft ihre Hand auf meinen Arm, als wären wir alte Freunde. Dann fragte sie, ob ich das Geld zu Hause oder auf der Bank aufbewahre. Irgendetwas an ihrer Art, das zu sagen, machte mich unruhig. Ihre Stimme war immer noch süß, aber mit einer Schärfe, als ginge es ihr nicht nur um Neugier. Ich versuchte, es wegzulachen, scherzte, dass es nicht sicher sei, Bargeld zu Hause zu haben, aber sie lachte nicht. Sie schaute mich einfach an und wartete auf eine echte Antwort. Carmen entschuldigte sich wieder, um einen weiteren Anruf entgegenzunehmen. Diesmal ging sie weiter weg. Ich sah sie am Rand des Spielautomatenbereichs stehen, halb versteckt hinter einer Automatenreihe, sprach schnell und hielt sich die Hand vor den Mund, als wollte sie nicht, dass jemand ihre Lippen liest. Als sie zurückkam, schlug sie vor, etwas an der Bar im Casino zu trinken. Sie lächelte dabei, aber diesmal ohne Wärme. Ich fühlte mich schon komisch wegen all ihrer Fragen, also lehnte ich höflich ab und sagte, ich müsse früh raus und nach Hause gehen. Sie schien von meiner Ablehnung genervt und drängte weiter, sagte, sie würde mich einladen und tat so, als tue sie mir einen Gefallen. Ich bemerkte, dass sie ständig zur Casinotür schaute, als würde sie auf jemanden warten. Ihr Telefon klingelte wieder und diesmal nahm sie das Gespräch direkt vor mir an. Sie sprach leise und schnell auf Spanisch, aber ich hörte das Wort Geld. Mir wurde ganz flau im Magen. Plötzlich wollte ich nicht mehr dort bleiben. Ich entschied, dass es Zeit war zu gehen und begann, meine Gewinne einzulösen, die Hände leicht zitternd, als ich den Gutschein aus dem Automaten nahm. Auf dem Weg zum Haupteingang folgte mir Carmen und versuchte, mich zu überreden, noch länger zu bleiben. Sie sagte, die Nacht sei noch jung und ich müsse mich mehr amüsieren. Jetzt ging sie sehr dicht neben mir, mit ihrem starken Parfüm und ihrer eindringlicheren Stimme. Ich sah zwei Männer mit Lederjacken nahe dem Eingang stehen, die an der Wand lehnten, als würden sie die Zeit totschlagen, aber sie ließen ihren Blick nicht von uns ab. Einer von ihnen nickte Carmen leicht zu, als wir näher kamen. Eine schnelle, subtile Geste, die mir einen Knoten im Magen verursachte. Mein Instinkt sagte mir, dass das kein Zufall war. Ich verringerte mein Tempo, als würde ich ihr Angebot überlegen, und sagte dann, ich müsste vor dem Trinken noch auf die Toilette. Sie nickte, blieb aber stehen und sah mich aufmerksam an. Ich bog in den Gang zu den Toiletten ab, aber auf halbem Weg scherte ich plötzlich scharf zur Spielhalle aus und bewegte mich schnell zwischen den Automaten rein. Ich sah nicht zurück. Mein Herz klopfte heftig, während ich durch das Labyrinth aus blinkenden Lichtern und Klingeltönen zur Hintertür ging, die ich neben dem Mitarbeitparkplatz kannte. Carmen rief einmal, genervt und scharf klingend, aber ich hielt nicht an. Ich hörte sie schnell telefonieren, als ich die Notausgangstür aufstieß und in die kalte Nachtluft trat. Die Tür knallte hinter mir zu. Ich rief ein Taxi vom Parkplatz und ging zu der ganz in der Nähe rund um die Uhr geöffneten Werkstatt, wartete dort drin, bis es kam. Ich sah immer wieder zur Glastür hinaus, halb erwartend, die beiden Typen vom Eingang würden mich suchen. Als das Taxi schließlich kam, stieg ich schweigend ein, bis ich zurück in meiner Wohnung war. Am nächsten Tag erzählte ich Mike, einem der Sicherheitsleute, den ich von früheren Besuchen kannte, was passiert war. Er hörte mir schweigend zu, während ich von Carmen, den Anrufen und den zwei Männern am Eingang berichtete. Als ich fertig war, seufzte er, als hätte er die Geschichte schon oft gehört. Er sagte, es gäbe Berichte über eine Gruppe, die es auf alleinspielende Spieler mit guten Gewinnen abgesehen habe. Sie würden jemanden benutzen, meist eine Frau, um ins Gespräch zu kommen und Informationen über Geld und Wohnsituation zu bekommen. Danach würden sie die Leute bis nach Hause oder zum Auto verfolgen, um sie auszurauben. Manchmal mit Gewalt. Mike meinte, Carmen passe genau auf die Beschreibung von jemandem, den sie suchten, und ich hätte Glück gehabt, auf meinen Instinkt gehört zu haben. Seit dieser Nacht bin ich nie wieder ins Lucky Spin gegangen. Nicht einmal mit dem Auto bin ich mehr daran vorbeigefahren. Manchmal denke ich daran, wie leicht es gewesen wäre, meine Intuition zu ignorieren, noch einen Drink zu nehmen, noch eine Runde zu spielen und am Ende ohne Geldbörse und ohne Möglichkeit wegzukommen, hinten in einem Auto zu sitzen. Ich spiele zwar ab und zu noch, aber nur online und niemals allein an solchen Orten. Manchmal ist der größte Einsatz nicht an den Maschinen oder Tischen, sondern darauf, einem Fremden zu vertrauen, der zu viele Fragen stellt. Als ich 19 Jahre alt war, arbeitete ich in einem kleinen Blumenladen am Stadtrand. Es war ein schmaler Laden, länger als breit, mit brummenden gekühlten Glasvitrinen an einer Wand und immer dem Duft von Nelken und Lilien in der Luft. Die meisten unserer Kunden waren ältere Menschen. Sie kamen wegen Grabgestecken oder einfachen Sträußen zu Jubiläen. Nach ein paar Wochen kannte ich viele schon beim Namen und der Arbeitsablauf fühlte sich leicht an. Schneiden, einwickeln, arrangieren, kassieren und lächeln. Ein mittelaltes Paar kam regelmäßig, vielleicht einmal im Monat, immer wegen desselben. Blumen für das Grab eines Verwandten. Sie waren freundlich und hatten eine sanfte Stimme, die Art Kunden, die bar bezahlten und nicht viel redeten. Eines Tages brachten sie ihren Neffen mit. Sie stellten ihn mir als Brad vor. Er war etwa 31 Jahre alt, groß, mit breiten Schultern, kurzem Haar und gepflegtem Bart. Anfangs wirkte er normal. Er half ihnen, eine Mischung aus weißen und rosa Chrysanthemen auszuwählen, brachte das Arrangement zur Kasse und zahlte ohne zu zögern. Während ich die Blumen in braunes Papier wickelte, bemerkte ich, dass er mich beobachtete. Er sah nicht weg, als ich ihn dabei erwischte. Er blieb einfach stehen, ohne es zu verbergen. Es war unheimlich, aber ich ließ es auf sich beruhen. Als sie gingen, dachte ich nicht weiter darüber nach. Ich schob es auf einen unangenehmen Fremden, der eben unangenehm war. Am nächsten Tag kam Brad allein zurück. Er kam genau zur Öffnungszeit, trug einen ausgebleichten Kapuzenpullover und hielt sein Handy in der Hand. Er bestellte nur eine rote Rose. Während ich sie einwickelte, lehnte er sich an die Theke und versuchte, ein Gespräch zu beginnen. Er fragte mich nach meinen Unikursen, was ich studierte, wie viele Credits ich hatte. Ich antwortete kurz und höflich, schaute auf die Uhr und hoffte auf einen weiteren Kunden. Aber es war ein ruhiger Wochentag. Er bezahlte genau passend, bedankte sich und ging. Ich dachte, das wäre das Ende. War es aber nicht. Er kam am nächsten Tag wieder und am nächsten. Immer allein. Immer mit dem Kauf einer Rose. Es wurde zur Routine. Er kam direkt nach Ladeneröffnung, als würde er darauf warten, dass ich die Tür aufschließe. Er fragte wieder nach meinem Studium, ob ich meine Professoren mochte, nach meinem Stundenplan. Anfangs antwortete ich aus Höflichkeit. Dann begann ich nur noch mit einem Wort zu antworten. Er schien es nicht zu bemerken, oder es war ihm egal. Er fragte, ob ich einen Freund hätte. Ich sagte, ich wäre mit der Schule beschäftigt, in der Hoffnung, ihn abzuschrecken, tat es aber nicht. Eines Morgens öffnete ich den Laden und sah eine Benachrichtigung auf meinem Handy. Er hatte mir auf Instagram gefolgt. Ich erinnerte mich nicht, meinen Nachnamen gegeben zu haben, aber da war er, der mein Profilbild mit "Gefällt mir" markierte. Als ich die Sträuße im Hinterzimmer fertig machte, schaute ich erneut aufs Handy und bekam ein flaues Gefühl im Magen. Er hatte mein ganzes Konto durchgesehen und jede meiner über 200 Fotos seit dem Abitur mit "Gefällt mir" markiert. Er hatte auch Kommentare hinterlassen. Wunderschön. Warum antwortest du nie auf meine Nachrichten? Du siehst in Blau noch schöner aus. Ich hatte die Direktnachrichten vorher nicht bemerkt. Als ich sie öffnete, waren es Dutzende. Ich blockierte ihn sofort. An dem Nachmittag sah ich jedes Mal zur Tür, wenn die Klingel klingelte. Meine Kollegin fragte, ob es mir gut gehe, und ich sagte, ich sei müde. Ich erzählte ihr nicht, warum ich so oft aufs Handy schaute. Ich hatte das Gefühl, wenn ich es laut aussprechen würde, würde es realer werden. In dieser Nacht kontrollierte ich dreimal, ob die Hintertür verschlossen war, bevor ich ging. Ich parkte nah am Eingang, um nicht alleine über den schlecht beleuchteten Parkplatz gehen zu müssen. Am nächsten Morgen kam ich früh, mit klopfendem Herzen auf dem ganzen Weg. Ich sah sein Auto nicht, aber ich konnte nicht aufhören, jedes parkende Fahrzeug in der Nähe zu beobachten. Die Klingel an der Tür klingelte um 9.10 Uhr. Es war kein Kunde, es war Brad. Er kam mit einem Lächeln herein, als wäre alles in Ordnung. Er bestellte wieder eine Rose. Ich sah ihm nicht in die Augen, wickelte sie so schnell wie möglich ein, schob sie über die Theke und antwortete nicht, als er versuchte zu reden. Er blieb länger als gewöhnlich, bevor er ging. Als er weg war, schloss ich die Tür ab, obwohl noch Öffnungszeit war. Ich setzte mich auf die Bank hinter der Theke, starrte auf mein Handy und überlegte, was ich tun sollte. Da wurde Brad im Laden aggressiv. Er ließ die lockeren Fragen weg und machte Kommentare, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließen. Er sagte Dinge wie: "Ich weiß, dass du fast jeden Abend um 18 Uhr rausgehst und dass die Busfahrt zu deinem Wohnkomplex lang ist." Einmal erwähnte er das Café, in dem ich normalerweise lernte, und beschrieb den Tisch, den ich am Fenster mochte. Mir wurde übel, als er laut den Namen meines Wohnkomplexes sagte, als wäre es nichts. Ich erzählte alles meiner Chefin. Sie sagte, sie würde mit ihm sprechen. Ich hörte, wie sie ihn beim nächsten Mal zur Seite nahm. Ihre Stimme war bestimmt, aber sie verweigerte ihm nicht den Zutritt. Sie sagte, da seine Onkel Stammkunden seien, wolle sie die Sache nicht komplizieren. Brad fing an meiner Uni aufzutauchen, saß auf Bänken in der Nähe der Bibliothek oder ging ein paar Schritte hinter mir über den Platz. Es war alles andere als subtil. Meine Freunde bemerkten es auch und fingen an, mich überall hin zu begleiten, wie eine inoffizielle Eskorte. Jedes Mal, wenn ich ihn sah, zog sich meine Brust zusammen. Aber ich sagte mir immer wieder, wenn ich ihn ignorierte, würde er sich vielleicht langweilen und aufhören. Tat er aber nicht. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, kam an einem Donnerstagabend. Ich nahm den Bus nach Hause nach einer späten Lerngruppe. Als ich aus dem Fenster nahe meiner Haltestelle schaute, sah ich ihn. Er fuhr in einem Auto hinter dem Bus her, verfolgte ihn. Ich blieb noch eine Haltestelle länger im Bus und dann noch eine. Meine Hände zitterten, als ich schließlich an der dritten Haltestelle ausstieg. Ich ging in ein McDonald's und setzte mich an einen Tisch in der Ecke. Das Herz raste, während ich so tat, als würde ich aufs Handy schauen und meine Mitbewohnerin anrief. Sie holte mich eine Stunde später ab. In der Nacht, als wir zu meinem Auto zurückkamen, das auf dem Parkplatz meines Wohnkomplexes stand, sah ich einen Zettel unter dem Scheibenwischer. Darauf stand nur mein Name in großen Buchstaben. Keine Nachricht, keine Unterschrift. Ich rief die Polizei. Sie fragten, ob er mich direkt bedroht habe. Ich sagte nein. Sie sagten, sie könnten ohne direkte Drohung oder körperlichen Kontakt nicht viel tun. Meine Eltern waren beunruhigt, als ich es ihnen erzählte. Sie bestanden darauf, dass ich nach Hause gehe, und innerhalb einer Woche verließ ich den Blumenladen, packte meine Wohnung und wechselte die Uni. Ich dachte, das wäre endlich das Ende. 2 Jahre später bekomme ich immer noch Nachrichten. Sie kommen von anonymen Accounts. Bist du Madison aus dem Blumenladen? Erinnerst du dich an mich? Wohin bist du gegangen? Ich blockiere sie alle, aber sie kommen immer wieder. Letzten Monat schrieb mir meine ehemalige Kollegin. Sie sagte, Brad sei in den Laden gekommen und habe gefragt, in welche Stadt ich gezogen sei. Sie sagte ihm nichts, aber ich zitterte noch eine Stunde, nachdem ich die Nachricht gelesen hatte. Ich änderte meinen Namen in allen sozialen Medien. Alles ist jetzt privat. Ich zog nochmal um. Aber manchmal frage ich mich, ob er mich schon gefunden hat und nur auf den richtigen Moment wartet. Ich schaue immer noch über die Schulter, wenn ich mein Gebäude verlasse. Ich checke den Parkplatz, bevor ich ins Auto steige. Das Schlimmste ist zu wissen, dass es Menschen gibt, die nicht aufhören, egal wie weit du wegläufst. Und dass ich mich eines Tages vielleicht umdrehe und ihn wiedersehe. Als ich 20 Jahre alt war, arbeitete ich Teilzeit in einer Buchhandlung im Einkaufszentrum, um mein Studium zu finanzieren. Es war kein glamouröser Job, aber er deckte die Rechnungen und bot mir flexible Arbeitszeiten, die zu meinen Vorlesungen passten. Die meisten von uns, die dort arbeiteten, waren Mädchen ungefähr in meinem Alter. Mit der Zeit lernten wir uns einfach zu kleiden und wenig Make-up zu tragen, weil wir oft mit unangenehmen Kunden zu tun hatten. Man gewöhnte sich einfach daran. Meistens beschränkte es sich auf jemanden, der zu lange hinschaute oder seltsame persönliche Fragen stellte, die im Kontext eines Buchkaufs keinen Sinn ergaben. Wir lachten darüber oder sprachen in der Pause darüber, aber hin und wieder ging jemand zu weit. Leider gehörte das zum Job. Es war ein Samstagnachmittag und das Geschäft war so voll wie gewöhnlich an Wochenenden. Ich räumte Regale in der Belletristikabteilung ein, als ein Mann mit einem Jugendlichen hereinkam. Der Mann schien ungefähr 50 zu sein, gekleidet in einer Art zwanghaft legerem Stil, so als hätte er zu lange überlegt, was er für den Einkaufszentrumbesuch anziehen sollte. Sein Sohn wirkte etwa 15 oder 16 Jahre alt und hielt den Kopf gesenkt, ganz still. Der Vater kam direkt auf mich zu und bat mich, ihm bei der Suche nach Büchern in der Geschichtsabteilung zu helfen. Sein Ton war nicht unhöflich, aber irgendetwas an seinem Blick ließ mich unwohl fühlen. Ich sagte ja, und wir gingen zusammen zur hinteren Ecke, wo wir alle Geschichtsbücher aufbewahrten. Dieser Bereich war ruhig im Vergleich zum vorderen Teil des Ladens, abseits in einer Ecke mit hohen Regalen. Ich fragte ihn, welche Titel er genau suchte, und er gab mir eine vage Liste von Büchern über den Zweiten Weltkrieg. Die Bücher standen in einem hohen Regal, also nahm ich die kleine Leiter, die wir dort hatten, und stieg hinauf, um sie zu holen. Es war nicht ungewöhnlich, dass Kunden Hilfe brauchten, um die oberen Regale zu erreichen. Aber während ich hinaufstieg und die Buchrücken prüfte, spürte ich seinen Blick fest auf mir ruhen. Ganz und gar nicht subtil. Der Junge blieb ein paar Meter entfernt stehen, sah überall hin, nur nicht zu uns, als wollte er unsichtbar sein. Ich redete mir ein, ich übertreibe und konzentrierte mich darauf, die Bücher zu finden. Ich streckte den Arm aus, um ein dickes Hardcover-Buch von oben zu greifen. Da hörte ich ihn leise etwas Unangemessenes sagen, wie sehr er es genoss, mich Dinge greifen zu sehen. Sein Ton war beiläufig, als wäre es ein lustiger Kommentar. Ich erstarrte für einen Moment auf der Leiter und hielt das Regal fester als nötig. Ich sah ihn an, versuchte seinen Gesichtsausdruck zu lesen, doch er lächelte nur, als hätte er nichts Merkwürdiges gesagt. Das Gesicht seines Sohnes wurde rot und er murmelte etwas, um seinen Vater wegzuschicken. »Komm, Papa«, sagte er leise und zog an seiner Ärmel. Doch der Mann ignorierte ihn komplett. Er kam näher an die Leiter heran und fing an, mir Fragen zu stellen. Wo ich studiere, ob ich einen Freund habe, welche Arbeitszeiten ich habe. Sein Ton war nicht aggressiv, aber bestimmt, und ich hasste es, mich da oben eingeklemmt zu fühlen. Langsam stieg ich mit den Büchern in der Hand herunter und gab sie ihm mit einem professionellen Lächeln. Ich hoffte, dass er sich mit meiner Ruhe zurückziehen würde, aber das tat er nicht. Er drängte weiter und versuchte, ein Gespräch anzufangen, das ich nicht führen wollte. Sein Sohn wirkte immer unwohler, verlagerte sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen, als wolle er seinen Vater aus dem Laden zerren. Dann streckte der Mann seine Hand nach mir aus. Anfangs dachte ich, er wolle die Bücher nehmen, aber seine Finger berührten mein Handgelenk. »Schönes Armband«, sagte er, und drehte meine Hand, um es zu sehen. Dabei hielten seine Finger länger als nötig fest. Es war kein starker Griff, aber zu vertraut, zu absichtlich. Ich zog meinen Arm zurück, ohne groß nachzudenken, murmelte etwas davon, zur Kasse zurückgehen zu müssen, und trat zur Seite. Die ganze Zeit blieb sein Sohn da, den Blick fest auf den Boden gerichtet, die Arme verschränkt, wechselte die Haltung, als wolle er verschwinden. Ich merkte, dass es nicht das erste Mal war, dass sein Vater ihn so bloßstellte. Ich hörte ihn mehrmals leise und nervös sagen, »Komm, Papa, wir müssen zum Abendessen nach Hause.« Aber sein Vater schien ihn überhaupt nicht zu beachten. Es war, als würde der Junge nicht existieren. Der Mann konzentrierte sich vollkommen auf mich, beugte sich ein wenig vor, um die Distanz zu verringern. Er fragte, ob ich Single sei und ob ich schon mal mit einem älteren Mann ausgegangen sei. Sein Ton war zu locker, als ob er sich für charmant hielt. Als ich nicht antwortete, lächelte er selbstgefällig und sagte, »Wir könnten nach deiner Schicht einen Kaffee trinken gehen.« Ich fühlte mich gefangen, konnte nicht einfach gehen, ohne die Situation zu verschlimmern. Ich suchte nach meiner Chefin, doch sie war nicht in Sicht. Ich spürte, wie meine Handflächen schwitzten und ich das Klemmbrett festhielt. Der Mann erwartete, dass ich etwas sagte, und ich wusste, wenn ich ihn nicht stoppte, würde er weitermachen. Da erinnerte ich mich an etwas, das mir eine Freundin über den Umgang mit hartnäckigen Männern gesagt hatte, die keine Andeutungen verstehen. Man müsse nicht wütend oder defensiv werden, sondern ihr Ego so brechen, dass sie von selbst gehen wollen. Ich atmete tief durch, zwang mein Gesicht zu einem weicheren Ausdruck und setzte mein süßestes Lächeln auf. Dann sagte ich, »Wow, du erinnerst mich so sehr an meinen Großvater. Er ist auch ein älterer, sehr netter Mann.« Die Wirkung war sofort spürbar. Sein Lächeln verschwand augenblicklich, sein Gesicht wurde rot und für einen Moment dachte ich, er würde mich anschreien. Tat er nicht. Stattdessen presste er die Kiefer zusammen und packte den Arm seines Sohnes. »Los, wir gehen«, sagte er schroff und ärgerlich. Er sah mich nicht mehr an, während er den Jungen zur Tür zog. Der Teenager warf mir einen kleinen entschuldigenden Blick zu, als wollte er etwas sagen, konnte aber nicht. Es brach mir fast das Herz. Sie gingen schnell hinaus, ohne etwas zu kaufen, obwohl sie fast 20 Minuten damit verbracht hatten, Bücher durchzusehen und zu stapeln, die sie angeblich suchten. Ich blieb regungslos stehen, bis sie weg waren, und atmete endlich aus. Danach blieb ich einen Moment, um mich zu beruhigen. Es tat mir mehr leid um den Jungen als um mich. Es muss schrecklich sein, einen Vater zu haben, der sich so in der Öffentlichkeit benimmt, dich vor Fremden bloßstellt, besonders in dem Alter, in dem alles intensiver wirkt. Ich konnte nicht aufhören, daran zu denken, wie sich seine Augen mit meinen trafen, als wollte er sich entschuldigen. Das blieb mir mehr im Gedächtnis als die unangenehmen Kommentare. Ein paar Minuten später kam meine Chefin herüber. Wahrscheinlich hatte sie die Anspannung auf der anderen Seite des Ladens bemerkt. »Alles in Ordnung hier?«, fragte sie, als würde sie erwarten, sie wären noch da. Ich erzählte ihr genau, was passiert war. Die Kommentare, der Kontakt, alles. Sie wurde sofort ernst. »Wenn du diesen Mann nochmal siehst, ruf sofort die Sicherheit«, sagte sie bestimmt. »Versuch nicht, das allein zu regeln.« Ihr Ton machte klar, dass sie schon öfter mit solchen Männern zu tun gehabt hatte. Sie sagte, sie würde auch einen Vorfallbericht schreiben, damit das ganze Personal Bescheid weiß und vorsichtig ist, falls er zurückkommt. Das Erlebnis blieb den Rest der Schicht im Kopf. Es machte mir klar, wie wichtig es ist, sich zu wehren, auch wenn man sich eingeklemmt fühlt. Ich hatte nicht geschrien oder eine Szene gemacht, aber ich hatte einen Weg gefunden, ihn genug zu verunsichern, dass er mich in Ruhe ließ. Und das fühlte sich wie ein kleiner Sieg an. Es zeigte mir auch, dass manchmal die einfachsten Antworten, die Leute aus dem Konzept bringen, am effektivsten sind, um unangemessenes Verhalten zu stoppen. Trotzdem dachte ich an dem Abend noch an den Jungen. Er musste schon lange mit den Problemen seines Vaters zu kämpfen haben. Und so verlegen wie er war, war das nichts Neues. Ich hoffe nur, er wird nie so wie sein Vater. Ich arbeite als Manager bei einer Pharmafirma in Chicago. Unser Büro befindet sich in einem dieser großen Glas- und Stahlgebäude in der Innenstadt, mit einem mehrstöckigen Parkhaus daneben. Die Garage ist riesig, Reihen um Reihen aus Betonebenen mit aufgemalten Zahlen auf jedem Stockwerk, damit man nicht vergisst, wo man sein Auto abgestellt hat. Ich parke meistens im vierten Stock, in der Nähe einer Ecke neben einer Betonstütze. Dort ist es ruhiger, weniger Leute kommen und gehen, und ich kann ziemlich schnell rein und raus. Ende März letzten Jahres bemerkte ich zum ersten Mal einen Typen, der dort herumlungerte. Er trug eine ausgeblichene Jeansjacke, so eine, die aussieht, als hätte sie jahrelangen Gebrauch hinter sich, und eine Baseballkappe tief ins Gesicht gezogen. Beim ersten Mal, als ich ihn sah, lehnte er an einer der Stützen in der Nähe meines üblichen Parkplatzes. Ich dachte, er telefoniert vielleicht oder wartet auf jemanden. Als ich ihn aus dem Augenwinkel ansah, drehte er schnell den Kopf weg, als wollte er nicht, dass ich ihn sehe. Anfangs schenkte ich dem keine große Beachtung. Die Garage ist groß. Manchmal bleibt da jemand einfach so stehen. Vielleicht arbeitet er in einem der anderen Büros im Gebäude. Aber am nächsten Tag sah ich ihn wieder. Am selben Ort, dieselbe Jacke, lehnte an derselben Stütze, als hätte er nichts Besseres zu tun. Er hatte ein Handy ans Ohr, aber ich bemerkte, dass sich seine Lippen nicht bewegten. Keine Unterhaltung. Er sprach nicht, hielt es nur wie ein Accessoire. Diesmal beobachtete ich ihn genauer. Seine Schuhe waren abgenutzt und er wippte von einem Fuß auf den anderen, als wäre er unruhig. Trotzdem ließ ich es erstmal gut sein. Vielleicht war er ein Besucher, wartete darauf, abgeholt zu werden. Aber ich sah ihn auch am nächsten Tag wieder und dann noch am übernächsten, immer im vierten Stock, immer in der Nähe derselben Reihe von Stützen. Je öfter ich ihn sah, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Er machte nicht einfach nur Zeit totschlagen. Er ging nie zu einem Auto, traf nie jemanden. Er beobachtete nur. Oder zumindest fühlte es sich für mich so an. Wenn ich aus meinem Auto stieg, spürte ich seinen Blick auf mir, auch wenn er wegschauen wollte, wenn ich ihn beim Schauen erwischte. Ich fing an, die Autoschlüssel in der Hand zu halten, für alle Fälle. In der folgenden Woche bemerkte ich Muster. Ich sah ihn meist genau zu der Zeit, zu der ich Feierabend machte, zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr, manchmal früher, wenn ich gespät zum Mittagessen ging. Er kleidete sich nicht wie die anderen Büroangestellten. Kein Laptoptasche, kein Ausweis, kein gepflegtes Aussehen. Die Jeansjacke war immer zugeknöpft und die Hände steckten meist in den Taschen. Ich redete mir ein, ich sei paranoid. Parkhäuser in der Innenstadt sind doch voller seltsamer Leute, oder? Aber ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass er mich beim Vorbeigehen beurteilte. Er wirkte so still, als würde er auf etwas warten. Anfang April blieb ich an einem Abend länger, um Berichte fertig zu machen, und ging gegen 20 Uhr. Die Garage war fast leer, nur ein paar verstreute Autos. Als ich zum Auto ging, hörte ich Schritte auf dem Beton. Langsam und gezielt, ich spürte, wie sie hinter mir näher kamen. Ich drehte mich um und sah ihn. Derselbe Typ, dieselbe Jacke, ging die Reihe entlang. Er sagte nichts, sah mich nicht einmal an. Er ging einfach vorbei und verschwand hinter einer Betonwand. Ich stieg schneller als sonst ins Auto, schloss ab und wartete einen Moment, bevor ich losfuhr. Mein Herz schlug heftig, aber ich redete mir ein, ich übertrieb. Er hatte nichts getan, er war einfach nur da. Aber am nächsten Morgen, als ich parkte, sah ich ihn wieder. Diesmal war er nicht an der Stütze. Er saß auf der Motorhaube eines Autos, direkt vor meinem üblichen Parkplatz, schaute auf sein Handy. Als ich vorbeiging, warf er mir einen schnellen Blick zu und sah dann wieder auf den Bildschirm. Da fing ich an, im dritten Stock zu parken. Auch wenn es länger dauerte, wollte ich Abstand zwischen ihn und mich bringen. Für eine Weile funktionierte das. Einige Tage sah ich ihn nicht. An einem Samstagmorgen trank ich Kaffee in einem Café gegenüber von meinem Gebäude und da war er wieder, dieselbe Jeansjacke, saß am Fenster mit einer Tasse, die noch unberührt schien. Er schaute mich nicht an, aber als ich vorbeiging, spürte ich dieses Erkennen, dieses Bewusstsein. Ich versuchte es zu ignorieren, trank meinen Kaffee und ging schnell. Aber später, am selben Tag, als ich im Supermarkt in der Nähe meiner Wohnung in der Maple Street war, sah ich ihn wieder. Er stand neben den Selbstbedienungskassen, die Hände in den Jackentaschen, starrte ins Leere, als wartete er auf jemanden. Mir wurde schlecht. Es war nicht nur die Garage. Es war kein Zufall. Er wusste, wo ich arbeitete und wo ich wohnte. Am nächsten Montag erzählte ich Jessica, einer Kollegin, davon beim Mittagessen. »Du musst das der Gebäudesicherheit sagen«, meinte sie sofort. »Das ist unheimlich.« Ich wollte nicht paranoid klingen, aber sie hatte recht. Ich ging zur Rezeption in der Lobby und berichtete alles. Sie nahmen die Beschreibung auf. Mann, etwa Anfang 30, Jeansjacke, Baseballkappe und versprachen, die Streifen im Parkhaus zu verstärken. Sie würden ein Auge darauf haben. Einige Tage sah ich ihn nicht. Kein Mann mit dieser Beschreibung in der Garage, im Café oder im Supermarkt. Aber das Gefühl verschwand nicht. Ich ging durch Menschenmengen und glaubte, jemanden in Jeansjacke vor mir zu sehen, nur um dann festzustellen, dass niemand da war, wenn ich genauer hinsah. Einmal, auf dem Rückweg vom Mittagessen, drehte ich mich plötzlich um und sah jemanden hinter einer Ecke verschwinden. Mein Puls raste, aber als ich nachsah, war der Bürgersteig leer. Es schien, als wäre er vorsichtiger geworden. Er blieb nicht mehr sichtbar, aber ich spürte, dass er mich immer noch beobachtete. Die Sicherheit sagte mir, die Kameras hätten ihn manchmal erfasst, aber nichts, um ihn zu identifizieren. Er war immer vorsichtig, gesenkter Kopf, Kapuze auf und hielt sich in toten Winkeln auf, wo keine Kameras hinsehen konnten. Das beunruhigte mich noch mehr. Es war kein Zufall. Er wusste, wo die Kameras waren. Er wusste, wie er ihnen ausweichen konnte. Ich fing an, meine Zeiten zu variieren. Manchmal ging ich pünktlich um 5, dann blieb ich länger oder ging früh, ohne Bescheid zu sagen. Ich nahm verschiedene Wege nach Hause, parkte auf anderen Stockwerken, wechselte sogar den Supermarkt. Aber es half nichts. Er schien immer in der Nähe zu sein. Ich sah den im Blitze oder den Rand einer Kappe in meinem peripheren Blickfeld. Es war, als könnte er meine Bewegungen vorhersehen. Meine Angst wurde so groß, dass ich mich bei der Arbeit nicht mehr konzentrieren konnte. In Meetings starrte ich auf die Uhr, zählte die Minuten bis zum Durchqueren der Garage. Die Hälfte meiner Mittagspausen verbrachte ich im Badezimmer, eingesperrt in einer Kabine, nur um das Gefühl zu haben, eine Barriere zwischen mir und der Welt zu haben. Jessica bemerkte, wie angespannt ich war und bot an, mich manchmal zum Auto zu begleiten, aber ich wollte es nicht. Ich wollte sie nicht in Gefahr bringen, nicht wenn dieser Mann auf mich wartete. Alles kulminierte an einem Freitagabend. Ich musste wegen einer Videokonferenz mit unserer Westküstenniederlassung länger bleiben. Als sie vorbei war, war es nach 9. Das Gebäude war leer, mit dieser Stille, die jeden Ton hallen lässt. Ich räumte schnell meine Sachen und ging in den Flur. Da hörte ich es. Schritte hinter mir. Anfangs langsam, dann genau im Takt mit meinem Tempo. Als ich schneller ging, tat er es auch. Als ich langsamer wurde, ebenfalls. Ich sah nicht zurück. Mein Herz hämmerte so stark, dass ich es im Nacken spürte. Ich beschleunigte, fast rennend, und die Schritte wurden schneller. Ich bog um die Ecke zum Garagenaufzug und fing an zu rennen. Das Echo der Schritte wurde zu einer Verfolgungsjagd. Ich drückte wiederholt auf den Aufzugknopf und als die Türen endlich aufgingen, sprang ich hinein, wählte den 4. Stock und hielt den Atem an. Als sich die Türen öffneten, ging ich über den Beton zu meinem Auto, kämpfte mit den Schlüsseln, bis ich es aufbekam. Ich stieg ein, verriegelte die Tür und blieb bewegungslos, die Hände krampfhaft am Lenkrad, bis sie schmerzten. Im Rückspiegel sah ich ihn, unter einer Laterne in etwa 6 Metern Entfernung, Jeansjacke und Baseballkappe, starrte mein Auto an. Er bewegte sich nicht, lief nicht weg, blieb einfach dort, als wollte er, dass ich weiß, dass er es war. Mein ganzer Körper zitterte, als ich zum Telefon griff und den Notruf wählte. Ich gab seine Beschreibung durch, sagte, wo ich war und verlor ihn nicht aus den Augen, bis die Polizei mir sagte, dass sie eine Streife schicken würden. Er kam nicht näher. Er blieb reglos, bis ich wegfuhr. Meine Hände zitterten so sehr, dass ich kaum fahren konnte. In der folgenden Woche erstattete ich offiziell Anzeige bei der Polizei. Ich gab jedes Detail, an das ich mich erinnern konnte, und übergab alle Sicherheitsaufnahmen, die das Gebäude bereitstellen konnte. Es dauerte nicht lange, bis sie mich anriefen. Er war festgenommen worden. Sein Name war Robert Davis. Er hatte Vorstrafen. Frühere Verurteilungen wegen Stalking und Hausfriedensbruch. Der Ermittler sagte, er habe mich fast 2 Monate lang verfolgt. 2 Monate Beobachtung, Warten, Planen. Ich fragte nicht nach seinen Absichten. Ich wollte es nicht wissen. Jetzt parke ich woanders. Ich variiere weiter meine Zeiten. Ich halte ständig meine Umgebung im Blick, selbst bei Tageslicht. Es ist schwer, den Gedanken loszuwerden, dass jemand entscheiden kann, dass du sein Ziel bist. Ohne Grund, ohne Warnung. Einfach nur, weil er es kann.